Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Marvin Priest ist mein Name. Ich komme aus Bornheim, also wohne seit 6 Jahren in Bornheim. Habe dort 5 Jahre Theologie studiert, habe in der Zeit geheiratet und bin glücklich verheiratet. Aber eine Sache habe ich in dieser ganzen Zeit während dieser Bibelschulphase nicht geschafft, nämlich in die FEG Rheinbach zu kommen. Ich habe schon so viel Gutes von dieser Gemeinde gehört und in diesen ganzen 5 Jahren des Studiums mir immer wieder vorgenommen, da musst du mal hinfahren und musst dir mal diesen Gottesdienst anschauen und diese Gemeinde kennenlernen. Und es hat irgendwie nie geklappt und deswegen bin ich froh, heute hier zu sein und euch auch ja, mit einer Predigt dienen zu dürfen. Und ihr befindet euch in der Reihe verbunden und heute geht es um den Abraham-Bund. Vorher sind schon einige Dinge passiert. Wir haben gehört, dass ein Virus die Welt infiziert hat, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten und das Ausmaß der Sünde immer größer geworden ist, dann hat Gott bei Noah einen Neustart gemacht und den Reset-Knopf gedrückt. Und danach hat er Noah und seiner Familie den Auftrag gegeben, die Erde neu zu bevölkern und neu zu beginnen. Und er hat mit Noah den Bund geschlossen, dass er diese Menschheit nie wieder so vernichten wird. Einige 100 Jahre vergehen und Noah hat seinen Auftrag gewissermaßen erfüllt. Die Erde ist wieder voll bevölkert. Und viele, viele Menschen leben in einem großen Ballungsgebiet und kommen plötzlich auf die Idee, hey, lasst uns doch mal über uns selbst hinauswachsen. Lasst uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht und der höher ist als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Lasst uns versuchen, Gott zu erreichen. Und sie fingen an, diesen Turm zu bauen, aber Gott, der das ganze Spektakel so beobachtet, dem kommt das sehr bekannt vor, diese Rebellion. Er denkt an die erste Auflehnung von Adam und Eva, die den wahrscheinlich entscheidenden Fehler der Menschheit begangen haben. Er denkt an die Sündhaftigkeit in der Generation von Noah. Und um die Menschen zu schützen und um das nicht zuzulassen, dass sie sich wieder dermaßen auflehnen, verstreut er sie. Und er gibt ihnen verschiedene Sprachen und Kulturen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einem Bau gearbeitet hat, wo er vielleicht nur mit russisch sprechenden Arbeitern zusammenarbeitet. Das ist, kann ganz schön kompliziert werden. Ich habe es versucht. Das ist ganz schön schwierig auf dieser Basis. Und so zerfließt dieser Bau im Nichts und die Leute streuen in alle Enden der Welt. Und es entstehen verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen. Und das ist die Welt, in der wir in gewissermaßen heute noch leben. Es gibt auf einmal geografische, nationale Grenzen, politische Grenzen, kulturelle und religiöse Grenzen. Und wir leben in einer Welt von wir und die. Wir Deutschen, die Amerikaner. Wir Rheinländer, die Ostdeutschen. Wir auf der richtigen Rheinseite, die auf der falschen Rheinseite. Wir Bayern-Fans, die Dortmund-Fans. Und es wird uns von Anfang an beigebracht, dass wir in gewisser Weise anders sind als die, die um uns herum. Vielleicht kennt ihr das aus der eigenen Familie. Unsere Familie, ja, wir haben schon alles richtig gemacht. Ne? Wenn man sich die anderen Familien so anguckt, naja, ich weiß nicht, also die sind schon ein bisschen komisch. Wir sind aber nicht nur sozial voneinander getrennt auf der horizontalen Ebene, sondern wir sind auch in der vertikalen zu Gott getrennt. Unsere Beziehungen zueinander und zu Gott sind gestört. Und das ist bis heute so. Und das ist eigentlich genau das, worum es im ersten Buch Mose geht. In Kapiteln 1 bis 11 wird gezeigt, dass dieser Virus der Sünde die Schöpfungsordnung infiziert und durcheinander gebracht hat und dass die Menschen jetzt in einer gebrochenen Beziehung leben. Und wir werden heute an einen neuen Punkt in der Geschichte kommen. Und wenn man das Buch bis hierhin so verfolgt hat, die ersten 11 Kapitel, dann fragt man sich, wie kann es hier wieder einen Ausweg geben? Immer wieder hat Gott es versucht. Gott hat Adam und Eva die Chance gegeben und sie haben es versaut. Gott hat mit Noah etwas Neues gestartet und auch seine Nachkommen haben es wieder versaut. Sie schaffen es nicht. Und man merkt, wie der Verfasser eigentlich die ersten 11 Kapitel schnell zusammenfasst, um dann zu diesem Kapitel 12 zu kommen. Und auf einmal gibt es hier eine Person, Abraham, bei der die Geschichten richtig ins Detail gehen, die sich über mehrere Kapitel erstreckt. Über 10 Kapitel handeln nur von Abraham und seiner Geschichte. Und man bekommt den Eindruck, okay, das ist jetzt die tragende Hauptfigur. Hier geht es auf einmal um einen Helden, der das Problem wieder aus der Welt schaffen kann. Und Gottes Geschichte mit Abraham scheint der Anfang einer Lösung für dieses Problem des Sündenfalls zu sein, das durch Adam und Eva in die Welt kam. Aber wir werden gleich sehen, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dass es bei der Lösung des Problems weniger um Abraham geht, sondern vielmehr auf Gott selbst ankommt. Und wenn wir uns mal die Vergleiche anschauen, wir sehen zum Beispiel in der Schöpfung, in Kapiteln 1 bis 2, dass direkt danach der Sündenfall kommt. Und eigentlich denkt man, wow, das ist so etwas Großartiges, die Schöpfung, diese Kreativität. Und es wird zerstört. Dann kommt der Stammbaum Noahs und man bekommt wieder Hoffnung. Eine gute Familie, ein gerechter Mann, wie keiner in seiner Generation. Und dann muss die Sintflut her. Und dann sehen wir, dass seine Nachkommen die Welt wieder bevölkern und dass nach der Sintflut eine neue Hoffnung entsteht und dass Gott einen Bund mit Noah eingeht und die Menschen bauen den Turm. Und nun merken wir, dass diese Hoffnung scheinbar hoffnungslos ist, wenn man sich immer wieder versucht, auf diese Personen zu fokussieren. Gott hat versprochen, die Menschen nicht mehr zu vernichten, weil er sie liebt und eine Beziehung zu ihnen haben will und weil er es Noah in diesem Bund versprochen hat. Und deshalb schreibt Gott seine Geschichte weiter mit Abraham. Und ich möchte aus Kapitel 12 in 1. Mose die ersten 3 Verse mal vorlesen. Und der Herr sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und Abraham tut es. Und wir haben den nächsten scheinbaren Superhelden, der es hinkriegt. Er geht los, er ist mutig und wenn man bis hierhin wirklich so voller Spannung das Buch mitverfolgt hat und denkt, ja jetzt kann es jemand schaffen, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Endlich ein Mann, der mutig ist, der auf Gott vertraut und der nicht sündigt. So kriegt man die Ernüchterung spätestens bei Vers 11. Abraham geht los, er ist mutig. Und auf seiner Reise kommt er nach Ägypten und hat Angst, dass Gott ihn nicht beschützen wird, dass Gott nicht seine Familie und seine Frau schützen wird und lügt. Und er sagt, meine Frau ist gar nicht meine Frau, das ist eigentlich meine Schwester und so. Und so entsteht ein Disput mit dem Pharao, mit der Konsequenz, dass Abraham Gott nicht vertraut hat. Und in Kapitel 15 bestätigt Gott aber sein Versprechen wieder an Abraham und sagt, ich schließe einen offiziellen Bund mit dir. Und Abraham sagt, ja okay, ich glaube dir. Und schon in Kapitel 16 nimmt er es wieder in die eigene Hand und zeugt einen Nachkommen mit einer anderen Frau. Und man liest dieses Buch und denkt sich, das kann doch nicht sein. Also wann gibt es denn jemanden, der uns hier irgendwie aus dieser Misere helfen kann? Wieso kriegen die Menschen es nicht hin? Und kann es wirklich sein, dass wir alle so verdorben und so böse sind, dass wir es nicht schaffen, vernünftig vor Gott zu leben? Die schlechte Nachricht ist, ja, das kann sein. So sind wir. So sind wir Menschen. Aber man merkt, dass es dem Autor dieses Buches nicht darum geht, die Menschen schlecht zu machen. Und hier merkt man, dass ein ein uns sehr bekanntes Problem zutage tritt, nämlich, dass wir sehr ich-zentriert sind. Und wir lesen diese Texte und sehen, was machen die Menschen? Was machen die Menschen gut? Was machen die Menschen schlecht? Und versuchen da so ein bisschen daraus zu lernen, okay, ich lebe jetzt so wie Abraham und so weiter und so fort. Oder mach die Fehler nicht, die Abraham oder die Noah gemacht hat. Wir lesen das immer sehr mit dem Fokus auf den Menschen. Es geht immer um uns. Aber ich glaube, dass das, was der Autor hier möchte, ist nicht zu zeigen, es geht um darum, was der Mensch schafft oder nicht schafft, sondern es geht darum, was Gott vorhat. Es geht um die Größe und die Gnade Gottes, dass er immer wieder zu den Menschen kommt und sagt, ich gehe einen neuen Schritt mit euch. Ich schreibe meine Geschichte mit euch, egal, ob ihr es schafft oder nicht. Ich lasse euch nicht im Stich. Gott ist sich des Problems bewusst, dass wir Menschen haben. Es ist nicht so eine riesige Überraschung für ihn, so, oh, Abraham hat gelogen, jetzt brauche ich Plan B. So ist es nicht. Gott weiß um unsere Sünde. Gott weiß um unser Versagen. Und auch wenn er sich Adam und Eva erschafft, wusste er, was sie tun werden. Auch wenn er sich Noah auserwählt, wusste er, dass seine Nachkommen wieder rebellieren werden. Und auch wenn er sich Abraham ausgewählt hat, wusste er schon, dass auch dieser ihm nicht vollends vertrauen wird. Die Menschen haben immer wieder versagt. Aber Gott ist bei seinem Plan geblieben und er wird ihn zu Ende bringen. Und wenn wir uns die Verheißungen anschauen, die Gott an Abraham gegeben hat, dann merken wir, dass da immer wieder dieselben Elemente drin vorkommen, wie das, was schon vorher passiert ist. Wir sehen, dass er zu Adam und zu Noah gesagt hat, füllt die Erde. Und jetzt auch zu Abraham sagt, ich werde dir unendlich viele Nachkommen geben. Wir sehen, dass immer ein Land in gewisser Weise eine Rolle spielt. Dass bei Adam und Noah die Menschen eine neue Erde bekommen. Und Gott zu Abraham sagt, auch dir will ich ein ewiges Land geben. Und wir sehen auch, dass nach dem Turmbau, wenn alle Beziehungen zerstört sind und alles kaputt geht, Gott das wieder aufgreift und zu Abraham sagt, in dir sollen alle Völker wieder gesegnet werden. Alle Nationen hinweg über kulturelle Grenzen. Aber wir merken hier auch einen ganz klaren Umschwung, und zwar das, was Gott von Anfang an vorhatte, formuliert er jetzt aus der Ich-Perspektive. Er sagt, es geht nicht um Adam, dass er das schafft. Es geht nicht um Noah oder Abraham, dass sie es schaffen, sondern ich werde es tun. Ich werde es tun. So oder so. Ob ihr mitzieht oder nicht. Ich werde meine Geschichte schreiben. Er sagt zu Abraham, ich werde dir ein Land geben. Ich werde alle Nationen durch dich segnen. Und hier merken wir, dass es um das große Ganze geht. Es geht nicht um einzelne biblische Geschichten, die irgendwie losgelöst voneinander in diesem Buch zu finden sind, sondern seit der Schöpfung über Noah und Abraham bis in unsere heutige Zeit verfolgt Gott den gleichen Plan, nämlich alles wieder in Ordnung zu bringen. Und all die Geschichten, die wir hier finden, sind immer Meilensteine und Schritte in die Richtung, dass unsere Beziehungen, dass das vorbereitet wird, dass unsere Beziehungen zu Gott und zueinander wieder in Ordnung gebracht werden können. Und das Ganze gipfelt natürlich darin, dass Gott seinen eigenen Sohn dafür geben muss, weil er merkt, die Menschen, die schaffen es nicht. Es gibt keinen perfekten Menschen, der irgendwie als Statussymbol für uns vor uns stehen könnte und sagen könnten, auf den können wir uns verlassen. Sondern Gott musste selbst das Ganze in die Hand nehmen, um die Beziehungen wieder zu uns herzustellen. Und das tut er in Jesus Christus. Und damit erfüllt Gott das, was er von Anfang an vorhatte. Denn der Segen für alle Völker auf Erden ist in Christus gekommen. Und der Glaube Abrahams hat viele, viele Nachkommen in der Gemeinde Jesu Christi. Und eines Tages werden wir das ewige Land erben. All das geschieht durch Jesus, durch den die ganze Welt gesegnet wird. Und hier erkennen wir auch die Erfüllung der allerersten Verheißung der Bibel. Der Vers, in dem Gott sagt, ich werde zwischen deinen Nachkommen und den Nachkommen und der Schlange ewige Feindschaft setzen. Wobei wir wissen, dass die Schlange für Satan steht. Und Jesus ist ein Nachkomme Adams und Evas. Und gleichzeitig ist er ein Israelit und somit der Nachkomme Abrahams. Und das ist der rote Faden der Bibel. Vom Evangelium her, von Christus her lässt sich die Geschichte des Alten Testaments und die gesamte Geschichte der Welt verstehen. Gott ist treu und er bringt seinen Plan zu Ende. Er liebt uns Menschen und er will uns retten. Aber was ist eigentlich Abrahams Part in der ganzen Sache? Das ist eine berechtigte Frage. Was wir wissen ist, er ist ein Mensch voller Zweifel, voller Ängste und voller Fehler. Wir wissen nicht, ob er besonders stark war. Wir wissen nicht, wie er aussah. Wir wissen nicht, ob er diesen Bart hatte, mit dem wir uns ihn eigentlich immer vorstellen. Aber was wir wissen ist, er war ein Mensch wie du und ich. Ja, das Neue Testament bezeichnet ihn als Glaubenshelden. Und er wird immer und immer wieder wird sein Glaube zitiert. Das ist richtig. Aber dass er nicht in der Lage war, das Problem aus der Welt zu schaffen, das muss uns klar sein. Es kann nur durch Jesus geschehen. Und den Glauben, den Abraham hatte, das ist ein Vorbild für uns, Gott zu vertrauen, trotz unserer Schwachheit. Er war immer wieder seinem eigenen Versagen unterworfen, auch wenn er Gott vertraut hat. Aber das, was er getan hat, das ist zu sagen, auch wenn ich es nicht kann, ich vertraue dir. Das Neue Testament und auch Paulus, wenn er immer wieder Abraham zitiert, macht das nicht, um zu sagen, guck mal, was Abraham für ein toller Hecht war. Der hat das alles rausgerissen für uns. Sondern die Betonung liegt auf diesem kindlichen Vertrauen gegenüber Gott. Gott verspricht so unglaublich viel und sagt, das alles, Abraham, will ich dir geben. Und seine einzige Reaktion ist, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich glaube, dass du, Gott, das kannst, nicht ich. Und auch wenn ich immer wieder Fehler mache, glaube ich dir, dass du deine Geschichte schreibst. Und ich glaube, das ist die einzige angemessene Reaktion, die auch heute für uns übrig bleibt. Wenn Gott dir seinen Sohn anbietet und sagt, ich werde dich retten, ich werde dich begleiten und du wirst in Ewigkeit mit mir verbunden sein, ich kann dir helfen, deine Familie in Ordnung zu bringen. Egal, wie gut oder schlecht du bist, ich bringe dich ans Ziel. Wenn Gott das so sagt, dann sollten wir wie Abraham reagieren und sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du, der du Himmel und Erde geschaffen hast, dazu in der Lage bist. Man merkt in den ersten 11 Kapiteln der Bibel, dass auf zwei große Probleme hingewiesen wird. Die Beziehung zu Gott ist gestört und die Beziehung der Menschen untereinander ist gestört. Und immer wieder gibt Gott neue Möglichkeiten, um neu anzufangen. Und die Menschen, die tun es einfach nicht. Bis Gott sich ihnen auf eine andere Art und Weise offenbart und sagt, kommt einfach mit, ich werde es tun. Er geht mit Abraham einen Bund ein, um der Welt zu zeigen, es geht nicht um deine Leistung, sondern darum, dass ich Gott treu sein werde. Und er zieht seinen Plan durch. Er schreibt seine Geschichte. Gottes Bund mit seiner Schöpfung und sein Plan ist, die Menschheit wieder in Einklang mit ihm selbst zu bringen. Das ist auch das Thema bei Jesus, wenn er von Gottes Reich spricht. Das ist das Thema bei Paulus und eigentlich das Thema der ganzen Bibel und der rote Faden. Es geht nicht bei Abraham in erster Linie darum, dass ein paar Israeliten einen Landstrich irgendwo im Orient bekommen, sondern es geht darum, dass Gott seine Schöpfung wieder mit sich vereinen möchte. Wir werden Fehler machen, wir werden versagen, wir werden sündigen, wir tun es, jeden Tag. Aber das Entscheidende ist, dass wir verstehen, dass Gott dabei nicht versagen wird. Er ist derjenige in der Geschichte, auf den es ankommt. Nicht auf große Menschen, auf Helden, sondern auf ihn. Und das ist auch ja das große Geheimnis am Kreuz von Golgatha. Nicht der menschliche Verdienst ist es, der uns rettet, sondern der pure Retterwille Gottes, der uns diesen Rettungsring zuwirft, an dem wir uns festklammern können. Auch wenn wir immer wieder versagen, Gottes Kraft versagt nicht. Und in diesem Sinne, denke ich, können wir gemeinsam sagen, danke Gott, dass du treu bist und dass du trotz unserer Fehler deine Geschichte schreibst. Amen.